Petrus, wir kennen ja seine Geschichte, seine Vergangenheit. Petrus, der wirklich Jesus dienen wollte, der alles stehen und liegen ließ am See Genezareth, seinen großen Fischfang. Er verschmähte den irdischen Reichtum und wollte dem Heiland dienen. Aber er stieß oft an seine Grenzen und schoss dabei über das eigentliche Ziel hinaus, stand Jesus mehr im Wege, als dass er Gutes tat. Der Herr musste ihn immer wieder zurückrufen und ermahnen: Petrus, du tust nicht, was richtig ist. Und erst nach Pfingsten, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, verspürte er nicht nur, was er falsch gemacht hat, sondern was jetzt dran ist, was richtig ist. Sein Horizont wurde erweitert. Er erkannte, dass Jesus Christus nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern für alle Menschen. Und er freute sich darüber, dass er das Evangelium auch den Heiden sagen durfte. Und viele gingen darauf ein. Man hat es ja gar nicht erwartet. So wie wir das manchmal auch nicht erwarten im Blick auf den Nächsten. Wir teilen zwar das Evangelium aus, aber wir erwarten oft nicht, dass die Menschen darauf eingehen. Und plötzlich geht einer darauf ein. Und wir wundern uns, dass es noch einige gibt, die Ja sagen zu Jesus. So hat sich Petrus gefreut und gewundert zugleich. Aber dann wurde er eben dieser Apostel nach dieser Neugeburt und durfte die Gemeinden erinnern, vermahnen und geistliche Wegweisung geben durch den Heiligen Geist. Sonderlich lagen ihm natürlich, wie dem Apostel Paulus, seine Landsleute auf dem Herzen. Darum schrieb er diesen ersten Brief an die gläubig gewordenen Juden in den verschiedenen Städten und Ländern und die dazugehörig gläubig gewordenen Heiden. Er hat eine Sprache, die eben auch gläubig gewordene Juden verstehen konnten. Er erinnerte sie daran, was durch die Kraft des Heiligen Geistes alles in ihnen pulsieren kann und was vor allen Dingen in ihrem Leben umwälzend geschehen ist, nämlich die totale Vergebung aller Sünden. Das kapieren manchmal auch Christen in unserer Zeit noch nicht. Auch Wiedergeborene, Gläubige kapieren das oftmals noch nicht, weil sie sich immer noch herumplagen mit Gedanken an Sünden, an Verfehlungen. Statt einfach Danke zu sagen: Herr, du hast sie bezahlt, du hast das besiegt, es tut mir leid, dass ich wieder schwach gewesen bin, jetzt gehe ich aber im Glauben voran. Das ehrt den lebendigen Gott, das müssen wir wissen. Aber stehen bleiben an unserer Schwachheit verunehrt ihn, als ob Golgatha nicht alles vollbracht hätte. Als ob Golgatha immer nur schrittweise einen Sieg proklamierte. Nein, es ist ein totaler Sieg, ein vollkommener. Und in den will der Geist Gottes uns immer wieder mahnend hineinziehen. So auch Petrus, dass er sagt: Wer die Wirkung des Geistes Gottes in seinem Wesen nicht zulässt, der vergisst einfach, dass er befreit ist von seinen Sünden. Er tut so, als ob er immer noch ein Gefangener wäre darin und muss tun, was schlecht ist. Paulus sagt es auch von sich im Römerbrief: Ich muss es nicht mehr tun, was schlecht ist. Ich darf jetzt tun, was Gott will, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Denn ich bin ein neuer Mensch und der neue Mensch ist immer darauf angelegt, das Gute, was Gott will, zu tun. Heute lese ich uns nun zwei Verse weiter aus dem zweiten Kapitel des ersten Petrusbriefs, wo es um das Verhalten geht der Gläubigen in dieser Welt. Wir sind Pilgrime und sollen als solche gesegnet sein und zum Segen werden. Vers 11 und 12. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen rechtschaffenen Wandel, ein rechtschaffenes Wesen, Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Petrus macht hier deutlich, dass zum einen die Gläubigen auf der Pilgerpfad sind. Das heißt, immer in Bewegung. Immer in Bewegung. Oder so, wie es Bruder Malgo einst über seinem Eingangstür des Hauses zu stehen hatte, nur auf Durchgang. Man kommt hier rein und geht irgendwo wieder raus. Immer in Bewegung. Pilgrime. Aber solche, die durch ihre Erscheinung in der fremden Welt ein Segen sind für andere, unter den Heiden, die noch nicht zu diesen Pilgrimen gehören. Da sollen sie erscheinen und man soll ihnen nachschauen, wo geht denn diese Prozession hin? Wir gucken jetzt zur Zeit gerade diesen Prozessionsspinner nach, diesen Raupen. Wo gehen die denn hin? Die halten zusammen, da laufen 9, 10, 11, 12 in einer Schlange hinterher. Ja, und suchen den Fressplatz, wo sie sich so richtig satt fressen können, um später mit Schwingen davonfliegen zu dürfen als Falter. Und so sollen die Leute auch schauen, wo pilgern die denn hin? Was ist denn das für eine Prozession? Was sind das für Leute? Ach, das sind die, die an Gott glauben, in Jesus Christus. Man sieht es ihnen an. Ja, dann muss man sich doch mit anschließen. Das will Petrus sagen, das soll hier sichtbar werden. So, dass selbst diejenigen, die sich nicht anschließen und versuchen sogar Schlechtes diesen Pilgrimen nachzusagen, eines Tages vor Gott bekennen müssen, was wir gesehen haben, war gut. Das war gut. So wie es im Philipperbrief steht, es müssen sich alle Knie beugen. Alle Zungen müssen bekennen, dass Jesus der Herr ist. Jetzt wollen sie das ja noch nicht. Viele wollen das nicht. Aber sie müssen kapitulieren, auch wenn sie nicht gerettet werden, müssen sie sagen, er ist wahrhaftig der Herr. Die Dämonen mussten das zum Teil schon bekennen am See Genezareth. Du bist Christus, du bist der Herr. Du hast die Vollmacht, uns zu quälen, in den Abgrund zu schicken. Haben sie einfach bekannt. Sie wussten das, die werden sie aber nie bekehren. Die können sich auch nicht bekehren, weil sie nicht verführt worden sind, sondern sich selbst verführt haben. Im Gegensatz zu den Menschen, der ist verführt worden. Aber die Geister, die sich selbst verführt haben, aufgelehnt haben gegen den lebendigen Gott, haben keine Bekehrungschance. Sie kommen nicht zurück. Aber sie wissen bereits, wer Christus ist. Und so müssen und sollen auch die nicht gläubig gewordenen Heiden das später bekennen. Ja, die habe ich gesehen. Die haben Gutes getan. Sie müssen also mit an der Freude wirken, die Kinder Gottes haben und die über den Kindern Gottes ausgesprochen wird, ohne selbst Teil daran zu haben. Das wird eine Tragik sein. Aber sie müssen es zugeben. Und Petrus sagt, so sollt ihr durch diese Zeit gehen. Vielleicht zu dem ersten Gedanken, überhaupt Pilgerschaft. Das ist ja das neue Bewusstsein der Kinder Gottes. Das Bewusstsein der übrigen Menschen ist keine Pilgerschaft, sondern das lautet festsetzen, was werden, etablieren, hier zu Hause sein, 1000 Jahre, wenn es geht, nicht mehr weg. Das ist das Wesen des natürlichen Menschen. Der ist kein Wanderer im guten Sinne durch die Welt. Er will auch gar nicht weg hier. Er will nicht herausgerufen werden. Er will sein Leben so lang wie möglich, wenn er schon kapitulieren muss vor dem Tod, aber so lang wie möglich hinziehen. Aber das neue Wesen der Kinder Gottes heißt Pilger. Pilger, ihr seid nur auf Durchgang, Wanderschaft. Ihr braucht euch nicht mehr festzusetzen. Deutlicher kann es ja nicht gesagt werden, wie Jesus es selber sagte im Johannesevangelium, als er sein Gebet zum himmlischen Vater schickte, bevor er das Leiden nach Golgatha hin antrat. Und da sprach er ja ganz bewusst von sich und von denen, die ihm angehören, in Johannes 17, Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind gar nicht von der Welt. Und setzt hinzu, wie auch ich nicht von der Welt bin. In Johannes 3 steht ja schon geschrieben, niemand fährt gen Himmel außer der, der im Himmel ist. Das ist Jesus Christus. Er kam von dort und fuhr wieder dorthin. Er wollte nicht hierbleiben. Er war auch ein Pilgrim. Er hatte nur einen Auftrag, den er ausgeführt hat, aber nicht um hier zu bleiben. Und wenn er wiederkommt in großer Macht und Herrlichkeit, bleibt er auch nicht hier, sondern erfüllt nur den Auftrag, das Reich Gottes sichtbar werden zu lassen und danach wieder in die Ewigkeit aufgenommen zu werden. Und das ist dasselbe, was Kinder Gottes haben. Sie sind nur Pilgrime, nur auf Durchgang. So wie Jesus das von den Seinen sagt. Auch in Vers 16 noch einmal, sie sind nicht von der Welt, wie ich auch nicht von der Welt bin. Sie haben die gleiche Wanderschaft wie ich durch diese Zeit. Darum bat Jesus, dass wir bewahrt werden auf dieser Wanderschaft, dass wir nicht wiederum dem Wesen der Heiden anheimfallen. Sondern Petrus sagte, ihr sollt leuchten unter den Heiden, eine Wegweisung sein, ein Hinweis, aber nicht ihnen wieder anheimfallen, nicht wieder festsetzen. So wie der Mensch, der keine Hoffnung hat, sondern bleibt in Bewegung. Jesus Christus hat uns ja erkauft durch sein Blut, wie es sagt, auch in Matthäus 26 und wir lesen es ja auch in Hebräer 9, dass er mit seinem Blut ins Allerheiligste im Himmel gegangen ist, um uns zu versöhnen mit dem Vater und zu seinem Eigentum zu machen. Und nun will er, dass wir auch als sein Eigentum hier leben. Paulus bezeugt in 1. Korinther 3, dass wir in Christus, mit Christus, so wie Jesus sagt, wie ich nicht von der Welt bin, sind sie auch nicht von der Welt, sollen wir auch mit Jesus über diese Dinge der Welt gestellt sein. Das heißt, das ist ja der Sieg. Der in Christus ist, der steht denn auch denen zu, die mit ihm durch die Zeit gehen. Schauen wir mal in den 1. Korintherbrief, Kapitel 3 hinein. Da, wo Paulus eigentlich jubilierend das sagen kann, Vers 21, es rühme sich niemand eines Menschen, ist nicht mehr nötig, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer, ihr aber seid Christi. Das heißt, es ist wieder dieser Verbund, von dem Jesus sprach, ich bin nicht von der Welt, sie sind auch nicht von der Welt. Sie gehen mit mir, ich bin ein Pilger, sie sind auch Pilger. Mir gehört alles und dadurch, dass sie mit mir gehen, gehört ihnen auch alles. Sie sind frei. Sie können alles gebrauchen, ohne zu missbrauchen. Sie brauchen sich nicht mehr festsetzen, weil sie nämlich an mich gebunden sind, so kann der Herr sagen. Und Paulus hatte das durch den Heiligen Geist so erfahren. Ihr seid Christi, Christus ist Gottes. Mit anderen Worten, ihr seid wirklich schon an den Himmel angeschlossen. Und er sprach nicht zu Gläubigen, die schon aus der Zeit gegangen waren. Er sprach zu denen, die mitten in der Welt lebten. Auf der Erde, mit beiden Füßen, die essen und trinken mussten. Zu denen hat er das gesagt. Wir könnten es verstehen, wenn diese Sprache zu denen gerichtet worden wäre, die also schon gläubig gestorben sind und ja, ihr seid jetzt völlig erhoben über allem. Das verstehen wir. Aber hier wird gesagt, nein, ihr, die ihr hier noch auf der Erde lebt, ihr seid mit Christus erhoben worden über dem, was euch aufhalten könnte, den Aufblick zu bewahren zur himmlischen Herrlichkeit. Merken wir, wie frei Kinder Gottes sein können? Und was der Apostel Petrus hier anspricht von der Pilgerschaft? Er hatte das vorher auch nicht so gesehen. Auch die anderen Jünger hatten das nicht so gesehen. Denn sie hatten Fragen. Wie lauteten die Fragen? Sie waren irdisch gerichtet. Wann wirst du dein Reich hier aufrichten? Wann wirst du endlich die Römer aus unserem Land rausschmeißen? Das waren die Fragen. Wann wirst du endlich mal diese Leute zur Raison bringen, die uns ständig auf die Füße treten? Das war zuerst ihre Frage. Aber nach Pfingsten hatten sie diese Frage nicht mehr. Sondern da baten sie den Herrn, dass die Seelen für das himmlische Reich eingesammelt werden, nicht mehr fürs irdische. Und sie hatten die Verheißung, dass wenn sie hier Pilgrime bleiben, auch von dem Himmel her versorgt werden. Das waren ganz andere Fragen. Da ging's nicht mehr um, ich bin doch hier etabliert, ich muss doch hier in der Welt fest leben können. Dafür sorge du bitte. Nein, alles ist doch euer. Ihr seid Christi und Christus ist Gottes. Der Psalmist, und wir hörten vorhin ja gerade von diesem wohl namenlosen Psalmisten, wo man doch glaubt, dass es David gewesen sein kann, der zwar, so wie es in dem Brief anklang, das ist ja eine menschliche Redewendung, der Geringe, aber dabei war er in Christus und in Gott der Größere, ja, der Größere, dass er hier schreiben konnte, wir verdächtigen mal ihn, dass er das gewesen war, schon im prophetischen Sinne, Psalm 119, Vers 19, wo es heißt, ich bin doch nur ein Gast auf Erden. Darum verbirg deine Gebote nicht vor mir. Also mit anderen Worten, wenn ich kein Gast wäre und hier etabliert, dann will ich gerne wissen, was die Menschen sagen zu dem Dasein auf der Erde. Das muss ich ja auskundschaften, das will ich alles haben, will ich alles wissen. Aber da sagt der Psalmist, ich bin ja nur ein Gast. Und deswegen ist es wichtig, dass du, Herr, deine Gebote nicht vor mir verbergst. Ich brauche das für die Pilgrimschaft und ich brauche das, um wieder einen guten Eingang in die Ewigkeit zu finden. Das war sein Gebet. Ich bin nur ein Gast. Verstehen wir, alles, was irdisch gelebt wird für die Kinder Gottes, soll eine Beziehung haben zu dem Ewigen, zu dem Himmlischen. Darum verbirg doch deine Gebote nicht vor mir. Mit anderen Worten, zeige mir durch dein Wort, wo es lang geht auf der Erde, wo ich als Pilger leben kann und wie ich arbeiten darf. Wir haben auch dieses große Vorbild in dem Glaubensvater Abraham. Er wird ja aller Vater genannt, weil er glaubte Gott an einer Stelle, wo es gar nicht möglich war, etwas zu verstehen. Aber er sagte einfach zu Gott ja. Und dann tat er etwas, dass er auch ein Pilgrim war. In Hebräer 11 können wir das zum Beispiel schon mal lesen. In Hebräer 11, 9 bis 10. Durch den Glauben ist Abraham ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande. Wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak, Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. So lebte er in dieser Zeit. Pilgrim, Fremdling. Er war immer innerlich offen und auf der Suche nach der Stadt, die Gott gebaut hat, dem himmlischen Jerusalem. Abraham, ein Mann des Glaubens. Er hätte sich ja gerne menschlich gesehen irgendwo festsetzen können. Er musste ja sogar seinen festen Platz, den er sich vorher schon schön eingerichtet hat, verlassen. Und wenn es nach ihm gegangen wäre und der Herr hat gesagt, nun sieh mal zu, wo du bleibst, dann hätte er sich bestimmt wieder einen festen Platz gesucht. Aber weil er merkte, wie groß Gott ist und mit ihm ist, wollte er sich nicht mehr festsetzen. Er wollte der Führung des Herrn ausgesetzt bleiben. Das ist so wichtig. Er hatte kein Verlangen mehr, gesichert zu sein in menschlicher Art in dieser Welt, sondern gesichert zu sein in seinem Gott. der ihn ganz bestimmt den besten Weg leitet und führt. Das ist Sicherheit. Und daran erinnert Petrus uns auch. Ihr als die Pilgrime lebt als solche in der Welt unter den Heiden, dass sie sehen, ihr habt eine andere Hoffnung, nämlich eine Hoffnung des Glaubens. Nicht eine Hoffnung auf Etablierung in dieser Welt, sondern eine Hoffnung zu der himmlischen Stadt, deren Baumeister Gott ist. Und diese Tatsache verdeutlicht uns ja auch der Heilige Geist, wenn wir im Philipperbrief dazu Folgendes noch lesen, was Paulus an die Philipper schrieb im 3. Kapitel 20, Vers 21. Da sagt er, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, unser Wandel, unsere Heimat, wird es manchmal auch übersetzt. Von dort warten wir auf den Heiland, dass er sich offenbart. Woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Und was macht er dann mit den Pilgern? Der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Also die Pilgrime bleiben eine Zeit. Sie werden bestimmt aus der Ewigkeit und sie warten darauf, dass das Nichtige hier auf Erden, das ist der Leib, aufgelöst, verwandelt wird und sie dann da auch äußerlich zu Hause sind, wo sie innerlich schon zu Hause waren und sind. Das ist das Wunderbare, das Neue. Und die Briefe der Apostel sind im Grunde genommen ja nur Erinnerungen für diejenigen, die neu geboren sind. Die wissen das ja. Und die Briefe sollen uns erinnern, weil wir mit so vielen weltlichen Dingen konfrontiert werden, die uns vormachen, dass wir sie haben müssen und dass wir hier in dieser Welt etwas gelten müssen. Du musst etwas sein, dann bist du auch etwas, du musst etwas leisten. Wenn du was kannst, dann bist du was. Das sind die Slogans hier in dieser Welt. Und deswegen schauen wir verächtlich auf die Menschen, die nichts können. Die sind nämlich dann auch nichts. Ja, die können nicht arbeiten, deswegen sind sie nichts. Am Rande der Gesellschaft, die taugen nichts. Aber Gott hat es so wunderbar eingerichtet, dass er sagt, passt auf, was ihr verachtet in der Welt, das hab ich lieb. Damit ihr zu Schanden werdet mit eurem Protzen. Also genau umgekehrt macht Gott das, steht auch im Korintherbrief. Was nichts gilt vor der Welt, hat Gott erwähnt. Damit er zu Schanden mache, was etwas hier gilt und sich etabliert hat. Kinder Gottes sind bereits im Vollzug durch den Heiligen Geist entschieden, für Jesus Christus, der im Himmel thront, hier zu leben und ihm zu begegnen, sind entschieden, sein Wesen anzunehmen. Durch den Heiligen Geist suchen sie das und wollen das auch. Und Petrus schreibt, dass durch dieses Wesen leuchtet ihr als Pilgrime in dieser Zeit. Die Heiden sehen das dann. Wir haben Verlangen nach dem Wesen Jesu und nach dem, was er für richtig und für falsch hält, dass wir das erkennen. Eigentlich, und so haben wir uns schon oft gesagt, und das passt mit den Worten des Herrn Jesus im Johannes 17 überein, eigentlich hätten wir sofort nach unserer Neugeburt weggenommen werden müssen aus dieser Welt. Weil wir eben nicht mehr von der Welt sind, weil wir eben gar nicht mehr zu dem Geist und Wesen dieser Welt passen. Es ist ein ganz anderer Geist. Es ist ein völlig entgegengesetzter Geist. Der Geist Gottes hat mit dem Geist dieser Welt überhaupt keine Gemeinschaft. Überhaupt nicht. Deswegen passen wir da auch gar nicht zusammen. Und da hätten wir entrückt werden sollen. Aber um des Zeugnisses der Wahrheit Gottes und des einladenden Zeugnisses zu Jesus, der alle Sünden der Menschen getragen hat, hin sind wir noch hier. Wir geben Zeugnis zum einen von der Sündenvergebung, wir geben Zeugnis von der Überwindung des Todes, das tut der Heilige Geist in uns, und auch das Zeugnis vom Gericht. Vom Gericht, das einst über den Teufel gegeben worden ist, er ist gerichtet, aber auch von dem Gericht, was auf alles gottlose Wesen wartet. Das Zeugnis geben nicht wir, sondern der Geist Gottes in uns. Das teilen wir manchmal ohne Worte den Mitmenschen mit. Sie verspüren einfach das, was anderes, etwas, was sie herausfordert, wenn sie nicht darauf eingehen, dass es ihnen Schaden bringen könnte. Das verspüren sie. Deswegen gehen sie manchmal den Wiedergeborenen aus dem Weg, machen einen großen Kreis darum. Bloß nicht zu lange mit denen in Kontakt kommen, dann schlägt mir mein Gewissen. Dann erkenne ich ja auch, dass ich mich vor Gott offenbaren muss und meine Sünden vergeben lassen muss und ein anderes Leben brauche. All das teilt sich den Menschen in dieser Welt mit. Deswegen werden ja die Christen in manchen Ländern ganz besonders verfolgt. In Johannes 16, Vers 7 bis 11 spricht der Herr: Ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, wenn ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, dann kommt der Tröster nicht zu euch, das ist der Heilige Geist. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, was tut er dann in euch und durch euch? Wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde? Das tut der Heilige Geist in den Gläubigen. Und über die Gerechtigkeit. Und über das Gericht, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Das sehen sie dann bei den Pilgrimen. Oh, die sind anders. Und wir glauben nicht daran und wir schließen uns da nicht an. Über die Sünde, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe, dass ich von den Toten auferstanden bin. Diese Hoffnung wird der Heilige Geist in euch vor der Welt offenbaren. Dass sie sehen, das sind ja Leute, die haben keine Angst vorm Tod, die sterben offenbar gar nicht. Das wird der Heilige Geist im und durch das Leben der Gläubigen. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist, dass die gar keine Angst mehr vor dem Bösen haben. Das wirkt alles der Heilige Geist, ja wo denn? Außerhalb der Gläubigen? Nein, in den Gläubigen, die ihn empfangen haben. Da, wo er ist, da, wo er wohnt. Das meint Jesus. Wenn ich hingehe, dann kommt der Tröster zu euch und dann wird er das machen. In euch, durch euch, Pilgrime, unter den Heiden. Und die sehen das. Die sehen das. Und jetzt ist nur die Frage, ob sie sich euch anschließen. Oder ob sie weiter im Unglauben beharren. Und das geht so lange, bis die Entrückung stattfindet. So lange sind wir Pilger auf der Erde, Gäste und Fremdlinge, die nicht erneut sesshaft werden, brauchen und dürfen. Sondern, und das schreibt Paulus auch an diese Gläubigen in Korinth, wir wissen ja, in Korinth, das ist ein Spiegel auch für uns in dieser Zeit, gab es ja manche Widerstände, Zank und Streit, ja. Und trotzdem war in ihnen der Heilige Geist, der etwas in ihnen offenbarte und eine Haltung hervorbrachte, von der Paulus sagt, ihr wartet nur noch auf die Offenbarung Jesu Christi. Ihr habt keinen Mangel an irgendeinem Gut, so dass ihr nur noch wartet auf Jesus. Ja, also wer auf die Wiederkunft Jesu wartet, das ist ja einer, der immer in Bewegung bleibt hier. Denn sein Zuhause nicht hier finden will. Nicht? Das verstehen wir wunderbar. Und in Hebräer 13, Vers 13 und 14, wenn wir das dazu lesen, erkennen wir wiederum, wie frei Kinder Gottes sein dürfen und auch sollen. Da heißt es, so lasst uns nun zu ihm, zu Jesus hinausgehen aus dem Lager, seine Schmach mittragen, mitten in dieser Welt. Denn wir haben hier keine leibende Stadt, sondern die zukünftige, die suchen wir. Also ich bin eigentlich so froh darüber. Und das sollten wir auch sein, dass wir gar nicht hier bleiben müssen. Manchmal fällt es uns ja richtig schwer, hier zu sein, bei all dem, was man so hört und was man sieht, was man erlebt, und man kann es einfach nicht ändern. Man kann nicht ändern, dass der eine den anderen totschlägt. Trotz Gerichtsandrohung. Machen Sie das. Man kann es nicht verhindern, dass die Kinder missbraucht werden. Es wird gemacht. Die Pornografie im Internet kann man nicht verhindern. Muss das alles dulden. Alles ansehen. Man steht machtlos vis-à-vis. Und da ist es doch gut, wenn wir eine Hoffnung haben, die uns aus der Gegenwart des Bösen einst herausträgt. Wie in dem Vater unser, erlöse uns von dem Bösen. Das heißt, von der Gegenwart des Bösen. Das kommt noch. Wir werden rausgerufen und dann ist das Böse nicht mehr präsent vor unseren Augen. Aber jetzt ist es jeden Tag vor unseren Augen und wir können es nicht aufhalten, nicht ändern. Wir sind ja nur Einladende. Das Volk Israel bereits, schauen wir mal dorthin, sollte immer in Bewegung bleiben. In dem Moment, wo es nicht mehr in Bewegung blieb, gingen sie Kompromisse ein. Wir lesen das bereits ja schon, dass beim Auszug aus Ägypten, als es um das Töten der Erstgeburt unter den Ägyptern ging und bei Menschen und Vieh, sollte Israel ein Opfer bringen. Sie sollten ein Lamm ohne Fehl schlachten, aber in einer Art und Weise dieses Lamm, nachdem es geschlachtet worden ist und das Blut an die Pfosten der Haustür gestrichen worden sind, in einer Art und Weise dann essen, als ob sie weggehen. Also sollten sich nicht hinsetzen, festsetzen und sagen, so, jetzt essen wir das recht feierlich, sondern beweglich bleiben. Ja, lesen wir mal 2. Mose 12, 5 bis 13. Da heißt es, ihr sollt ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, ein Jahr alt, von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln, inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an den Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Als die, die nicht hierbleiben, sondern die hinwegeilen. Gottesdienst und Wanderschaft, ja. Und später nachher wurde ihnen ja zum Verhängnis, dass sie sich wieder neu festsetzten, so wie es im Richterbuch geschrieben steht, im 2. Kapitel. Was hatte nämlich Gott gesagt? Ihr sollt auf der Wanderschaft bleiben und das, was im Wege steht, das Böse, soll gerichtet werden. Und dann lesen wir wenigstens von 6 Stämmen in Richter 2, wo der Herr sagt, und du hast diese Leute auch nicht vertrieben, du hast die leben lassen. Ich habe gesagt, die sollen alle vertrieben werden, getötet werden. Hast du nicht gemacht. Du Stamm hast diese dort auch nicht vertrieben. Und was war das Resultat? Jetzt werden sie euch zum Fallstrick werden. Ihr werdet in den Kompromiss kommen. Und genauso ist es dann auch geschehen. Und sie wurden schwach, weil sie nicht mehr in der Bewegung mit Gottes Wort blieben. Und wir sehen, dass der Herr auch bei dem Volk dann mit Nachdruck arbeiten musste und auch in unserer Zeit muss. Ihr habt ja sicher auch davon gehört, von diesem Urteil des Kölner Gerichtes, dass die Beschneidung der Kinder ein Eingriff ist in das Leben der Persönlichkeit der Kinder und ist strafbar.
strafbar.
Man darf das nicht machen mehr. Einzige Land in der Welt, Deutschland, sagt das. Alle anderen Länder nicht. Seit über 3000 Jahren wird das so gemacht. Als ob man nicht das Wohl der Kinder im Auge hätte. Dabei haben gerade Israel, die Juden, ihre Kinder sehr lieb und haben gerne viel davon, im Gegensatz zu anderen Ländern. Viel davon. Aber sie beachten das Gebot Gottes. Mein Kind soll auch in den Bund mit Gott genommen werden. Denn Gott hat es geboten. Wenn das Kind nicht beschnitten wird mit 8 Tagen, dann gehört es nicht zum Volke Israel. Und so folgen sie dieses Gebot. Und interessant ist auch, dass man in früheren Zeiten, das liegt schon länger zurück, konnte man die Berichte der Mediziner lesen. Ich habe ja davon wenig Ahnung, aber ich nehme das mal so an, dass die Mediziner recht haben, dass gerade am 8. Tag der Gerinnungsfaktor des Blutes oder da drin bei einem Kind am stärksten ist. Wie Gott das gemacht hat. Am 8. Tag. Ist der Gerinnungsfaktor, also dass das Kind da nicht so blutet, nicht, wenn es geschnitten wird, ist der Gerinnungsfaktor im Blut am stärksten. Denn Gott hat das geboten, ihr sollt das tun. Und jetzt sagt man, das ist strafbar. Die Gerichtsbarkeit wird dann einschreiten. Und was passiert? Aber warum lässt Gott das zu? Ich wollte ja deswegen sagen, wenn man in Kompromisse kommt, dann muss es einen Schubs geben. Was will Gott denn heute tun mit seinem Volk? Wir lesen an vielen Stellen der Schrift, er sagt, go home, go home. Ja, nicht Ami, go home, wie wir das hier gesagt haben. Israel, geh nach Hause. Das ist sozusagen die Aljah, Einwanderung. Rein ins Land. Aber natürlich, viele, und ich könnte mir vorstellen, dass auch von uns mancher zögern würde. Warum? Da muss man plötzlich sehr hart arbeiten. Das ist ja nicht jedermanns Sache, ne? Da in der Wüste rumzubuddeln und ein paar bisschen Wasser zu suchen und Steine zu schleppen. Auch noch hier habe ich doch viel bequemer. Aber die es gehört haben, die kamen dorthin, die fingen an zu buddeln. Ja, die Deutschen sind ja sehr titelbewusst. Und wenn sie dann gearbeitet haben, gerade in Nordisrael, wo viele deutsche Juden waren, danke Herr Professor, bitte Herr Doktor, ja, und so ging das immer, nicht? Ja. Und dort werden die Leute ja Jackets genannt, weil sie auch immer dann so mit einem Jackett rumlaufen, nicht? Das machen die anderen nicht, aber die Jackets nicht. Aber da haben die Professoren angefangen, in der Erde zu buddeln, waren sich nicht zu fein. Manche sagten, nö, das ist nicht mein Ding. Nicht? Und dann sagt der Herr, das ist aber mein Ding und deswegen werde ich etwas tun, damit du nach Hause kommst. Und dann steht in Jeremia 16, Vers 16, und das ist das, was auch heute geschieht, damit auch Israel gesammelt wird nach Israel, dass sie nach Hause kommen. Denn es wird hier im Jeremia 16 gesagt, ich, der Herr, will sie nach Hause ziehen. Und man wird nicht mehr sagen, was man früher gesagt hat. Früher hat man gesagt, so wahr der Gott lebt, der Israel aus Ägypten geführt hat, ja. Das heißt, in Vers 14 steht das schon. Das wird man nicht mehr sagen. Man wird in Vers 15 sagen, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Land von Norden, aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hat. Denn ich will sie zurückbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Siehe, ich will viele Fischer aussenden, spricht der Herr. Die sollen sie fischen. Danach will ich viel Jäger aussenden. Die sollen sie fangen. Auf allen Bergen, auf allen Hügeln, Felsklüften. Mit anderen Worten, ich mache Druck. Wenn sie nicht freiwillig kommen, dann drücken wir ein bisschen nach. Und dies ist heute jetzt schon Gesprächsthema in den jüdischen Gemeinden. Oh, wie sollen das werden? Wenn man uns verbietet, unsere Kinder beschneiden zu lassen. Haben wir da noch Platz in Deutschland? Oder müssen wir nicht ins andere Land gehen? Und vielleicht sogar nach Israel? Da steht ihr. Gott macht Druck und auch bei uns manchmal Druck. damit wir Pilgrime bleiben und nicht uns festsetzen. Darum sollen wir uns von allen Dingen fernhalten, die der Widersacher als Angriffspunkt zur Verführung nutzen könnte, um uns aufzuhalten. Dieser selbe Petrus schreibt ja am Ende dieses Briefes, da kommen wir noch hin, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er sucht, wie er euch verschlingen kann. Das heißt, er sucht, wie er euch aufhalten kann. Er sucht Ansatzpunkte in unserem Leben, um uns dingfest zu machen. Und zu sagen, so, jetzt kannst du nicht weiter, du bist jetzt kein Pilger mehr. Das sucht er bei jedem Kind Gottes. Und da sollen wir aufpassen, dass das nicht geschieht, dass er keine Anrechte bei uns findet. In Philipper 1, 27, 28, das möchte ich mal in dem Zusammenhang uns auch noch nahe bringen, schreibt der Apostel Paulus von dieser Tatsache, dass wir als Pilgrime aufpassen müssen, in dieser Welt nicht festgehalten zu werden. Kapitel 1, Vers 27, 28. Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums, dass er nicht stehen bleibt und euch in keinem Stück erschrecken lasst von den Widersachern, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist, euch aber der Seligkeit und das von Gott. Ihnen, dass sie euch aufhalten wollen, das ist ein Zeichen für ihre Verdammnis. Kinder Gottes dürfen ja nicht aufgehalten werden. Aber euch ist es, wenn ihr diesen Kampf des Glaubens kämpft, ein Anzeichen der Seligkeit, dass ihr durchkommt, denn Gott ist mit euch. Das soll hier ganz deutlich gesagt werden. Die Anfechtungen kommen ja nicht durch Fleisch und Blut, sondern durch Fürstentümer und Gewaltigen. Vieles könnten wir in diesem Rahmen sagen, auch von diesen fleischlichen Lüsten, Galater 5, 19 bis 20, wo das so mit aufgezeichnet ist, was da alles wieder aufkommen kann, Neid und Zank und Streit und Unzucht und vieles andere mehr, wo wir hinein verstrickt werden sollen, der Geiz und ja, wir könnten vieles darin aufzählen. Es geht also um das Zeugnis des neuen Lebens aus Gott, das sichtbar in unserem Wandel und den Werken werden soll. Merken wir an dieser Stelle, dass wir uns aller Dinge entledigen müssen, die uns bei solchem zeugnishaften Wandel aufhalten. Alle. Denn ein Kind Gottes will diesen Wandel. Und wenn mich was stört, weg damit. Hat kein Anrecht, diesen Weg aufzuhalten. Und diese Entschiedenheit sollen wir haben. Weg damit. Alles, was mich hindert, Jesus zu folgen. Egal wie das heißt. Das können nicht nur Gegenstände, Situationen können auch Menschen sein, die ich einfach meiden muss, weil sie mir im Weg stehen in der Nachfolge Jesu. Sie sollen kein Anrecht haben, mich aufzuhalten. Das ist die Freiheit in Christus. Wir sollen nicht abermals gekettet werden an das Irdische und das Menschliche. Es geht also um dieses Zeugnis. Die Gnade soll sichtbar werden in unserem Leben, die Freiheit, die wir durch Vergebung der Schuld und Auferstehung von den Toten erlangt haben. Und wenn wir in irgendeiner Sache beschuldigt werden, von den Menschen dieser Zeit, wie auch die Juden beschuldigt werden, dass sie ritual Kinder extra verwunden, damit sie ihren Passa oder ihren Gottesdienst feiern. Ja, was hat man für Lügen erzählt darüber? So sie daran lügen, werden diese eines Tages zur Rechenschaft gezogen werden darüber, wenn sie uns falsch beschuldigen, weil wir Pilgrime sein und bleiben wollen. Allerdings, wenn sie in manchen Punkten recht haben, dass wir nicht in diesem neuen Wesen wandeln und handeln, dann soll bei uns eine Alarmlampe aufgehen und wir uns neu korrigieren lassen durch den Herrn. Wir sollen uns nicht rechtfertigen, wenn andere Recht haben, dass wir falsch gehandelt haben, dass wir falsch geredet haben. Wir stellen uns dann vor das Angesicht des Herrn und er zeigt uns, wo wir Veränderung brauchen, um wieder Pilgrime zu sein. Das bedeutet ja dann, wenn wir das feststellen, dass andere Recht haben, ich muss mich beugen und meine Preisgabe an Jesus Christus muss inniger und tiefer sein. So, dass das geschieht, was der Herr sagte, Matthäus 5, Vers 16, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure Werke, die guten Werke, sehen und darüber den Vater im Himmel preisen. Das wünsche ich mir, dass die Menschen allein die Werke und das Wesen sehen und sagen, das ist was anderes. Und preisen Gott und sagen, das kann doch nur von Gott kommen. Und wenn sie das nicht sagen und sagen, also das ist ein schlechter Bursche, was der dort macht, ja, von Gott kommt das nicht, dann muss ich mich beugen und mein Leben tiefer in die Hand Jesu geben, damit ich wieder Pilgrim werde. Wir dürfen nie das Ende der Welt, aber zugleich auch das herrliche Ziel der Kinder Gottes vergessen. Wir dürfen nie vergessen, dass die Welt untergeht mit ihrer Lust. Und nie vergessen, dass Jesus Christus uns in seine Herrlichkeit ruft. Wenn wir diese Dinge immer vor Augen haben, bleiben wir Realisten und bleiben Pilgrime in dieser Welt. Darum sollen wir als Überwindergemeinde in der Absonderung für Jesus Christus stehen. Ich lese uns nochmal den Petrus-Text, wo er sagt, liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Am Tag, wo alle Knie sich beugen müssen vor dem Herrn, müssen sie bekennen, die waren auch auf deiner Seite. Wir haben es gesehen, wir wollten es nur nicht wahrhaben. Das Zeugnis möge der Herr auch in meinem Leben, in unserem Leben, im Gemeindeleben unter uns spürbar und sichtbar machen.